Herzlich willkommen zum beliebtesten, wichtigsten und größten Podcast der Nation, dem Krautreporter Podcast. Es gibt seit Jahren keinen Podcast, der so viele Zuhörer, aktuell liegen wir bei 3 Millionen pro Tag, verzeichnen kann. Und deshalb kündige ich hiermit die Jubiläumsfolge an. Und das Thema ist meine Großartigkeit. Das war Hochstapelei. Ich habe euch belogen. Und genau darüber, nämlich über Hochstapler, spreche ich jetzt mit dem Reporter Christian Gesellmann, der sich mit dem Thema eingehend beschäftigt hat. Hallo Christian.
Hi Martin. ist Vorname noch okay, oder?
Ja, natürlich sind wir nicht der wichtigste und auch nicht der größte Podcast der Nation. Aber
es hat sich schon gut angefühlt, dass du das mal so sagst.
Ja. Oder? Ich glaube, der Moment ist schon was Schönes. Also wenn man sich das so anhört, denkt man schon, ja, wäre schon ganz geil, wenn es so wäre.
Ja, ich würde es dir auf jeden Fall wünschen.
Ja, würde ich uns auch wünschen. Du hast einen Artikel geschrieben und der Titel ist auch so ein bisschen hochstaplerisch. Der ist nämlich, warum alle Männer Hochstapler sind. Ja. Frage, warum sind alle Männer Hochstapler?
Naja, also das heißt jetzt nicht, dass alle Männer bewusst betrügen. Mhm. Das soll das gar nicht sagen. Sondern dass Männlichkeit an sich ein Konzept ist, das schon viel mit Betrug zu tun hat. Und das zumindest mit Verstellung oder zumindest mit Rollenspiel. Ja. Und die These von dem Literaturwissenschaftler, den ich da interviewt habe, er ist jetzt auch nicht der Einzige, der die hat, aber ich fand, er hat die besonders schön durch dieses Beispiel mit der Hochstapelei, konnte er das besonders schön erklären, fand ich. Er sagt halt, dass ein Mann zu sein quasi sowas wie eine Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe repräsentieren kann. Mhm. Und dass viel von unserem Verhalten dazu beiträgt, dass wir uns so verhalten, liegt halt daran, dass wir zu dieser Statusgruppe dazugehören wollen. Und das liegt halt wiederum daran auch, dass sehr erfolgsversprechend ist, also weil es regelmäßig auch immer belohnt wird. Oft. Mhm.
Mhm. Ja, wir werden gleich noch so ein bisschen ins Thema einsteigen, damit wir das Ganze so ein bisschen entschlüsseln können. Du hast einen Mann interviewt, den hast du kurz schon genannt, nämlich den Wieland Schwanebeck. Ja. Der ist Genderforscher an der TU Dresden. Und du hast dich mit ihm getroffen, mit ihm darüber gesprochen. Wenn ich jetzt mal blöd fragen darf, ist ja auch ein Mann. Ist es auch ein Hochstapler oder was ist das für ein Typ?
Nee, gar nicht. Aber wenn überhaupt, stapelt er vielleicht ein bisschen tief.
Okay.
Also, vor allem ist er ja auch ein Literaturwissenschaftler. Mhm. Und ich habe selbst auch mal Literaturwissenschaft studiert und lese auch viele Bücher und so. Mhm. Und ich fand einfach, das ist einfach mal eine andere Perspektive auf dieses Thema, das ja im weitesten schon auch Feminismus oder Männerforschung ist in dem Fall. Eine, die, sag ich mal, den Fokus auf das Thema ein bisschen aufreißt, erstens, indem wir, sag ich mal, auch über übergeordnete Phänomene reden, wie warum man sich, also wie Täuschung abläuft, also wieso wir ab und zu darüber täuschen, wer wir sind oder warum wir empfänglich sind dafür, dass andere darüber täuschen, wer sie eigentlich sind, was da eigentlich die Chemie dahinter ist. Und das Zweite ist, dass vielleicht auch das Thema nochmal so ein bisschen auflockert, weil wir hier regelmäßig zwischen fiktiven und realen Personen und Geschichten hin und her wechseln. Und ja, das trägt vielleicht dazu bei, das Thema auch mal zu sehen, ohne ganz so verbissen zu sein. Und sich vielleicht auch nochmal, sag mal, bewusst zu werden, dass wir eigentlich relativ oft zwischen Geschichten springen, die unsere eigene Identität auch betrifft.
Mhm. Ein Beispiel für den Hochstapler ist der falsche Brasilianer, also Carlos Henrique Raposo, genannt auch der Kaiser, der dadurch bekannt wurde, dass er 20 Jahre lang als Fußballprofi einen Haufen Asche verdient hat, aber er hat nie auf dem Spielfeld gestanden. Ja. Wie geht denn das? Das kann man ja nicht einfach so machen. Man kann ja nicht, das kann ja jetzt nicht jeder bringen, weil da fliegst du ja irgendwann raus, insbesondere weil der brasilianische Fußball jetzt auch nicht, also der ist ja dafür bekannt, dass ein guter Fußball ist und dass es viele sehr gute Fußballer gibt. Wie kann sowas passieren?
Ja, das ist gleichzeitig, also das ist eigentlich der Grund so. Also wir haben jetzt so Klischees von Brasilianern. Und ja. Eins ist, dass so ziemlich jeder Brasilianer super gut Fußball spielen kann. Mhm. Und wenn wir dann noch einen haben, von dem wir wissen, der hat schon diesen Spitznamen Kaiser, also wie Beckenbauer.
Ja.
Und dann gibt es so ein paar Fotos, wie er mit anderen Fußballprofis zu sehen ist. Die sind befreundet irgendwie und so. Und er lebt auch irgendwie so diesen Lifestyle vom Fußballprofi. Dann war es relativ einfach, offenbar für Clubs zu glauben, dass es tatsächlich ein Profifußballer ist, der ihnen da gerade angeboten wird von einem Spielerberater.
Mhm.
Genau, und das hat er, aber auch andere brasilianische Fußballer ausgenutzt, indem er halt Verträge bei europäischen und südamerikanischen Profifußballvereinen bekommen hat, dann aber letztlich nie gespielt hat, weil er dann doch häufig verletzt war oder eine der berühmten Launen der brasilianischen Fußballer hatte und Heimweh oder Depression wegen Kälte oder so. Also und auch diese Lüge gehört ja wieder zu den Klischees, die wir über diese Fußballer haben. Oder nur deswegen wird die ja auch geglaubt.
Mhm. Also ein Hochstapler ist einer, der vorgibt, was zu sein, ist aber tatsächlich nicht ist. Also wenn man den falschen Brasilianer, den Kaiser, quasi auf dem Spielfeld gestellt hätte, dann wäre ziemlich schnell eigentlich aufgeflogen, dass es nicht funktioniert. Und wenn ich richtig verstanden habe, dann ist die Ausprägung, gibt es in unterschiedlicher Form. In deinem Artikel sprichst du auch von dem Film, den bestimmt viele gesehen haben. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Catch Me If You Can. Ja. Um was geht's da in dem Film?
Also was ein Hochstapler genau ist, das lässt sich jetzt nicht 100% genau, sag ich mal, definieren. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der es schafft, über die Menge an Kapital zu täuschen, über die er verfügt.
Ne?
Mhm. Das kann jetzt bei unserem Kaiser ist es jetzt, er schafft es halt, uns darüber zu täuschen, dass er ein übelst guter Fußballer ist, ne? Über seine Fähigkeit, Fußball zu spielen. Es kann in anderen Fällen aber Geld sein tatsächlich oder Besitz, also wenn jemand vorgibt, ein Adliger zu sein oder halt ein Abschluss wie ein, weiß nicht, ein Arzttitel oder ein Anwaltsabschluss oder so.
Mhm.
Also auch sogenanntes kulturelles oder symbolisches Kapital, ne? Die Angehörigkeit zu einer Klasse oder zu einem Milieu.
Mhm.
Und in dem Film, den du ansprichst, Catch Me If You Can, da spielt Leonardo DiCaprio praktisch die Geschichte von einem tatsächlichen Hochstapler. Und der hat vorgegeben, ein Anwalt zu sein, ein Flugzeug-Copilot, ein Chefarzt. Und in Wahrheit war aber alles das nicht. Er war eigentlich nur so ein, der ist eigentlich noch zur Schule gegangen.
Mhm.
Genau.
Und ich meine, an dem Beispiel, den Film werde ich unbedingt, also den muss ich gucken. Ich habe beim Lesen bin ich dann auch über den Trailer gestolpert, den du in den Text eingebaut hast. Und da wird es ja schon ziemlich schnell klar, dass es nicht ohne ist. Und was ich interessant finde an dem Thema, also Arzt vorzugeben und Co-Pilot vorzugeben, das sind angesehene Berufe, aber das sind auch Berufe mit viel Verantwortung. Und das bedeutet, dass Hochstapeln an sich, also das vorzugeben, eben dieses Kapital zu haben, und wenn dieses Kapital Können oder ein Status ist, das muss man schon gut machen, weil sonst glaubt dir das niemand. Das heißt, dazu gehört schon eine Fähigkeit, sich das anzueignen. Ist das korrekt?
Ja, auf jeden Fall. Also dafür muss man eine gewisse schauspielerische Begabung haben, natürlich. Mhm. Dafür muss man sich aber auch vor allem die Erwartungshaltung der anderen, die muss man, glaube ich, ganz gut kennen und die muss man auch irgendwie erfüllen können wollen. Ne?
Ja.
Und das ist ja das super Interessante bei Hochstaplern. Wir betrachten die eigentlich ganz gern mit so einem Augenzwinkern. Ne? Also gerade wenn man sich von Leonardo DiCaprio mal die Filmkarriere anguckt, der hat ja nicht nur diesen Hochstapler Frank Abagnale gespielt in Catch Me If You Can, sondern der hat ja auch den Jay Gatsby gespielt in The Great Gatsby
ja.
Oder diesen Typ auf The Wolf of Wall Street, basiert ja auch auf einer wahren Geschichte. Trotzdem ist er dieser Schauspieler-Darling-Typ eigentlich so, ne? Geblieben. Und das, also wir haben relativ, und dieses Genre ist relativ groß, also eine Menge der erfolgreichen Hollywood-Filme faszinieren uns diese Betrügergeschichten, diese Hochstapler-Geschichten. Wir sehen die eigentlich total gern. Aber eigentlich, ich meine, wenn jemand vorgibt, ein Chefarzt zu sein und da ist gar keiner, das ist ja auch gefährlich eigentlich für Leute, die dann halt gerade krank sind oder so. So, was mich halt fasziniert hat an dem Thema ist, warum sind wir eigentlich so gnädig mit denen? So, ja, genau. Und also, warum funktioniert das einfach so oft? Und warum sind das hauptsächlich Männer, die in diesen Rollen stecken?
Ja, der Wieland Schwanebeck sagt im Interview was sehr Interessantes, wo es genau darum geht. Er sagt, Hochstapler sind oft eine Projektionsfläche für das, was die Leute erwarten. Sie sehen in ihnen den besten Teil von sich selbst. Die Wahrheit ist dann oft gar nicht so interessant. Also das Hochstapeln funktioniert halt auch nur, weil es Leute gibt, die in einen Hochstapler auch etwas projizieren. Also die da etwas wiederfinden von sich selbst. Das heißt, es gibt zwei Teile. Also es gibt, wenn wir unser Thema kurz ein bisschen vorspinnen, nicht nur die Männer, die hochstapeln, sondern es muss auch Menschen geben, die das sehen wollen. Ja. Ja, und die da, die diese Projektionsfläche, in dem Fall Männlichkeit, auch haben wollen. Eins geht nicht ohne das andere. Also wenn quasi Hochstapler, wenn das niemand interessieren würde oder Menschen diese Projektion oder diesen Willen zur Projektion nicht hätten, dann wäre es wesentlich schwerer und dann gäbe es auch dieses Augenzwinkern nicht. Weil du hast schon recht, wenn man sich diese Geschichten anhört, dann muss man schon fast ein bisschen lachen und man findet es ein bisschen geil. Weil natürlich Leute offen an der Nase rumgeführt werden, gerade wenn jemand angibt, Co-Pilot zu sein, das ist schon ein starkes Stück an sich. Also dafür, glaube ich, ist dann die Leistung natürlich auch was man zum einen sagt, okay, krasse Leistung, und zum anderen aber das auch so ein bisschen gut findet, weil jemand quasi eine Elite, also quasi Piloten oder Ärzte, offensichtlich ausgetrickst hat und den Schein, den diese Elite hat, tatsächlich in Frage stellt. Würdest du da mitgehen?
Ja, also ich glaube, dieses mit dem Täuschen, Zum Beispiel, da gibt es eine Szene in dem Film, Catch Me If You Can. Da ist Leo DiCaprio im Haus vom Vater einer Krankenschwester, die er als angeblicher Chefarzt kennengelernt hat und um deren Hand er anhalten will. Ne?
Okay.
Und ihr Vater ist nun Anwalt und er versucht halt den Vater zu beeindrucken, indem er sagt, ja, ich habe ja übrigens auch einen Anwalt. Also ich bin ja übrigens auch Anwalt. Und so.
Und, okay.
Ne? Und dann erzählt er dem Vater halt das Blaue von seinem Studium und die waren auch zufällig an derselben Uni und offenbar das sieht so ein bisschen aus, als spielt der Vater mit, aber glaubt ihm das halt nicht so ganz, ne? Weil wie soll das denn sein? Das ist doch offensichtlich. Der Junge sieht aus wie 16 und ist Chefarzt und soll auch noch Anwalt sein. Und der bittet ihn dann so unter zwei Augen zum Gespräch und Leonardo DiCaprio ist dann so, ich habe gelogen, Mann, ich habe gelogen. Ich bin überhaupt kein Anwalt. Ich bin auch kein Chefarzt. Ich bin einfach nur ein kleiner Hochstapler, der an deine Tochter verliebt ist. Mhm. Und dieser Vater sagt, come on, du bist genau wie ich. Du bist ein Romantiker. Also das hat eigentlich... Also es ist gar nicht so leicht für ihn praktisch sich selbst zu enttarnen. Er versucht das ein paar Mal in dem Film. Und das ist so ein Grund, warum das auch unter den Soziologen und auch der, weil es ist jetzt kein extrem raffinierter Film in dem Sinne, dass, naja, keine Ahnung, auf jeden Fall stehen Soziologen drauf, weil die auf den Film, weil der halt solche Verhaltensmuster super gut darstellt. Und ich habe mir für das Interview auch einen anderen berühmten deutschen Hochstapler nochmal genauer angeschaut, nämlich den Felix Krull, den Thomas Mann beschreibt. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Und da ist es genauso. Und da habe ich eine ganz ähnliche Szene gefunden. Da ist der junge Felix Krull als 14-Jähriger zum ersten Mal im Theater in Wiesbaden. Und der beschreibt eine Oper und er beschreibt, wie unglaublich fasziniert das Publikum von diesem einen Opernsänger ist. Und wie er selbst den auch auf der Bühne erlebt, als so beinahe gottgleich. Ne? Und wie der angezogen ist und wie toll er aussieht und wie elegant er sich bewegt und so. Und nach der Theatervorstellung stellt ihm sein Vater diesen Sänger vor, hinter der Bühne, während der sich gerade abschminkt und er sieht den und er sagt, der Typ war so hässlich und ohne Schminke, ohne Maske, einfach unansehlich, würde auf der Straße keiner hinterher gucken. Und außerdem auch noch ein vulgärer Typ mit einer ekligen Stimme, Sprechstimme. Und er sagt dann, was ist jetzt mit den ganzen Leuten, die den während der Vorstellung so angehimmelt haben? Die müssen das doch gewusst haben eigentlich, dass es nicht so schön ist, wie es ist. Und er sagt dann, die Erwachsenen und in üblichen Maße lebenskundigen Leute, also das Publikum, die sich so willig, ja gierig von ihm betören ließen, mussten sie nicht wissen, dass sie betrogen wurden.
Ja.
Und ja, klar, das ist so ein Punkt, den fand ich interessant mal zu erörtern. Und noch genauer auf deine Frage zurückzukommen, was jetzt dahinter steckt eigentlich, dann ist das, glaube ich, oft warum können wir uns über diese Betrüger freuen, ist, weil die was erreichen, was eigentlich so ein bisschen außerhalb unserer Macht ist. Ne? Richter zu werden oder Arzt zu werden, dafür müsste man halt verdammt viel arbeiten. Oder andere Sachen würde man halt nie erreichen. Könnte nie Fußballprofi werden, würde es vielleicht gern, aber da fehlt mir einfach das Talent und zu alt bin ich jetzt auch dafür. Oder, oder ein Adeliger zu sein oder einfach reich zu sein. Und wenn wir jetzt jemanden dabei beobachten, wie der in diesen Kreisen sich super gut bewegt, als würde der dazugehören und in Wahrheit hat er nie studiert, dann ich glaube, das ist der Teil, wo es dann soziologisch interessant wird, dass dann halt so, da spielt halt so ein gewisser Sozialneid schon mit rein und auch so die Freude da, Grenzen zu überschreiten, die einem eigentlich, oder Schranken zu überwinden, die einem eigentlich verwehrt sind. So. Mhm.
Ja, ich kann das Wort Hochstapler nicht denken, ohne an Donald Trump zu denken. Also es geht nicht. Weil wenn es jemand gibt, der meines Erachtens ein Hochstapler ist, dann ist es er. Und das Problem bei ihm ist, was heißt das Problem? Es ist auch ein bisschen schön. Aber man sieht halt auch, dass er nicht unbedingt ein guter Hochstapler ist in der Hinsicht, dass man eben abnimmt, was er sagt. Sondern was er ja immer vorgibt, zu wissen, was er so quasi so voranstellt, ist so schlecht gespielt, dass es sich manchmal so anfühlt, als ob der insgeheim so einen Deal hätte mit seiner Zuhörerschaft oder den Zuschauern, dass alle wissen, so smart ist er nicht. Aber er macht's halt trotzdem. Und das ist dieser Schlag gegen die Elite. Dieses, da kommt jetzt einer, der ignoriert alle Konventionen, der hat eigentlich auch nichts in der Birne, aber er ist eins, dreist. Ja. Und ich ertappe mich da immer wieder dabei, wie ich, wenn ich das so vergleiche mit den Hochstaplern, die wir jetzt hier angeführt haben, dann freue ich mich bei ihm nicht. Das ist bei mir nicht sowas, wo ich denke, ach cool, der hat's ja ausgetrickst, sondern bei ihm ist da nichts Sympathisches dabei, finde ich, zum Unterschied.
Ja.
So, ist die Frage, liege ich da komplett falsch oder ist Trump gar kein Hochstapler?
Na, also nicht im klassischen Sinne. Also der Herr Schwanebeck sagt, Trump ist ein Riesenproblem für die Hochstaplerforschung.
Aha, okay.
Weil die den nicht so wirklich zu fassen bekommen. Also ich meine, über was ist denn das Kapital bei Trump, über das er betrügt?
Ja, ich meine, Macht und Geld.
Na, über Macht, das war, Macht hat er ja tatsächlich. Aber also er betrügt, was Geld angeht. Also er gibt ja konstant vor, der ist ja diese Geschichte vom erfolgreichen Geschäftsmann, der er gar nicht ist. Mhm. Irgendwie ist er aber dann doch erfolgreich, weil er ja dann doch Präsident geworden ist. Aber auf jeden Fall ist es nichts, was er sich, sein eigener Reichtum ist ja nichts, was er sich selbst erarbeitet hat, noch nicht mal selbst ergaunert hat. Er hat es ja einfach nur geerbt. Also was auf jeden Fall nicht passt, ist beim Hochstapler, wenn man bei Trump an Hochstapler denkt, dass das jemand sein könnte, der versucht hat, sich in eine andere Klasse zu bewegen, zu begeben. Ja? Also der irgendwie in einer höheren Klasse angehören wollte oder da erfolgreich sein wollte, weil er hat der ja schon von Geburt an angehört. Also nichts an Trump ist anti-elitär, weil er ist ja der Ausdruck eigentlich von was Elite ist. Worüber noch täuscht, ist, dass er politischen Sachverstand hat oder dass er auch nur weiß, was er macht, ehrlich gesagt. So muss man es ja ausdrücken, wenn man so verfolgt, was er erzählt den ganzen Tag. Der weiß ja einfach überhaupt nicht, was er macht. Darüber täuscht er, aber wenn wir ehrlich sind, wer glaubt denn Trump überhaupt? Wer glaubt denn, also ich meine, was Trump geändert hat, ist, dass wir über Wahrheit an sich reden, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was überhaupt wahr ist. Und das heißt, das Einzige, was ich jetzt bei Trump und nach meinem Gespräch mit dem Herrn Schwanebeck, worauf wir so gekommen sind, was so das Hochstapler-Element an Trump sein könnte, ist, er bietet halt die ultimative Reflexionsfläche. Ne? Also wir können alle sehen in Trump, was wir wollen eigentlich, für jeden was dabei. Ja. Und in, vielleicht, weiß nicht, in einer Zeit, wo Wahrheit vielleicht so ein unklares Gut ist oder so ein fragiles Gut ist, ist das vielleicht der ultimative Hochstapler, vielleicht der modernste, ja. Aber eigentlich zeichnet den Hochstapler ja auch eine gewisse Eleganz aus. Also wir wollen dem ja. Wir bewundern ja auch die Art und Weise, wie der betrügt und ja, da Also ich würde jetzt die geheimen Bekenntnisse des Donald Trump, ich glaube, das wäre kein schönes Buch.
Vor allem, ich weiß auch nicht, ob da so viel Geheimes drinstehen würde.
Nö. Ich denke, es gibt keinen Gedanken von Donald Trump, der noch nicht ausgesprochen wurde.
Auch kein Geheim. Also, nee. Im Artikel zitierst du Schwanebeck, der sagt, dass Männlichkeit eine Panik vor dem Nicht-Männlichsein ist.
Ja.
Wie ist das zu verstehen?
Also das ist wiederum auch nicht seine These, sondern eine, die ist aus der Männlichkeitsforschung entstanden. Mhm. Naja, das beschreibt so, ich meine, wenn man an männlich denkt, so was sind so männliche Eigenschaften, dann sind das oft so, wir sind halt so, wir meinen, was wir sagen, wir tun, was wir sagen, ja, wir sind so unbeugsam und sowas, ne? Wir sind auf jeden Fall nicht weich, wir lassen uns auch nicht irgendwie korrumpieren oder so, das sind so männliche Eigenschaften. Sind aber alles völlig unklare, erstens ist das super variabel, was das bedeuten soll, nicht weich zu sein, und zweitens ist auch so ein bisschen unklar, ob das immer gut ist. So. Es kann ja auch gut sein, mal seine Meinung mal zu ändern. Ne?
Ja, glaube ich. Ja.
Vielleicht auch normal so. Aber
ja.
Bei Männern gerät da halt die Männlichkeit ins Schwanken. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig gut erkläre.
Naja, ich meine, ich glaube, dass die ich finde diesen Satz, den finde ich sehr aussagekräftig. Ich kann mir schon herleiten, dass er sagt, Männlichkeit eine Panik vor dem Nicht-Männlichsein ist. Das bedeutet ja, dass die ganzen Zuschreibungen, die wir im Kopf haben, dass wir Angst davor haben, die nicht erfüllen zu können. Und weil wir wissen, dass wir es nicht erfüllen können, spielen wir eine Rolle. Ja, und geben quasi vor, was wir nicht sind. Wir geben Kapital, Männlichkeit vor und haben es gar nicht. Also nicht nach dieser alten Definition. Und
ich weiß, also ich habe da eine kleine persönliche Anekdote zu.
Ja, okay.
Oder also prinzipiell umgekehrt nochmal erklärt, dieses Männlichsein ist die Panik vom Nicht-Männlichsein. Man kann es ja auch anders ausdrücken, also alles ist Männlichsein ist das Gegenteil von Weiblichsein. Ne?
Mhm.
So.
Okay.
Und ja, mit Kapital kann man das schon erklären, auch irgendwie. Ich glaube, so als mit 14 hat man ja Jugendweihe oder also im Osten oder hat Kommunion oder was die Christen halt so machen. Taufe. Und ich weiß, unter meinen Freunden war es so ein Ding, wir wollten halt, ach so, und strafmündig wird man ja auch mit 14, oder zumindest kann man irgendwie vom zumindest nach Jugendstrafrecht erfasst werden.
Mhm.
Und ich weiß, für die Jungs meiner Altersklasse war das so ein Datum, da wollten wir alles nochmal machen, irgendwie, was uns zum Mann macht. Also wir wollten praktisch schon so richtig so Typen sein, ne? Und alles, was uns eingefallen ist, war halt irgendwie so Sachen wie rauchen und trinken und auf jeden Fall nochmal was Verbotenes machen, irgendwie was klauen oder so. Und auf jeden Fall mussten wir natürlich auch schon mal Sex haben, weil es ist ja männlich.
Ja.
Auch.
Ja.
Dass man immer Sex will. Denn auch wenn man noch gar nicht so genau weiß, was es eigentlich ist oder wie es geht, es sollte halt alles erledigt sein so. Bevor wir 14 sind.
Ja. Ja.
Das ist natürlich totaler Quatsch. Also es hat keinem Spaß gemacht. Also das meiste nicht. Aber man hat sich ja dieses männliche Kapital, so wie so shoppen gehen für Männlichkeit, so all diese Credit Points der Männlichkeit gesammelt, damit man es abgehakt hat. Ja. Und ab da kannst du ja eigentlich nur noch verloren gehen. Du kannst ja nicht irgendwie, kannst nicht ständig noch männlicher werden, außer halt Baumpflanzen, Sohn bekommen, Auto, Spoiler draufstecken oder so. Aber all der ganze Aufwand, aber dann sieht dich einer von deinen Freunden, wie du eine Pina Colada trinkst, mit einem Schirmchen dran, oder erwischt dich in der Einkaufshalle, und du hältst die Handtasche von deiner Freundin, die auf Toilette gegangen ist, und du bist für immer raus aus dem, dein ganzer Credit ist verloren gegangen. Ne? Bist du auf einmal irgendwie tuntig oder ein Mädchen halt. Ne?
Ja.
Und ja, das so mit diesem Panik vor dem Männlichsein. Oder so Quatschsachen halt wie, wer kann, man macht ja keine Pause wegen Toilette gehen beim Autofahren alle anderthalb Stunden oder so, ist doch Quatsch, das ist doch.
Wer kann am längsten?
Wie oft man solche dummen Sprüche hört, zum Beispiel drei oder vier Typen in der Bar, also fast immer irgendeinen haben, der, sobald der erste aufs Klo geht, sagt, oh, musst du schon wieder aufs Klo oder was? Hast du eine Konfirmandenblase oder was? Also so ein totaler Schwachsinn. Was soll das denn mit Männlichkeit zu tun haben? Geil, ich kann so lange aushalten, nicht aufs Klo zu gehen. Ja. Okay, meine Blase geht kaputt dabei und es tut wahrscheinlich in ein paar Jahren so richtig weh beim Pinkeln, oder meine Niere geht in den Arsch, aber ich werde wie ein Mann ins Krankenhaus gehen. Also nicht ins Krankenhaus. Ja, also ich glaube, es ist so ungefähr klar geworden, was gemeint ist damit.
Ja, klar, natürlich. Also ich meine, damit wird ja so vorangestellt, dass man deswegen weich ist, weil man es nicht mal schafft, wenn man auf Toilette muss, sich zusammenzureißen. Das ist ja auch so ein Wort, was oft genannt wird, ist, reiß dich doch zusammen, sei ein Mann.
Ja.
Und das ist dieses die Glorifizierung einer falschen Vorstellung von Selbstdisziplin. Und das war bei uns in meiner Jugend ganz groß, vor allem Mutproben. Die Mädels haben keine Mutproben gemacht. Das haben nur wir Jungs gemacht. Und es war so, okay, wenn du das halt nicht schaffst, ja, dann bist du halt durchgefallen. Und das war halt die große Angst bei mir immer, dass ich die Mutprobe nicht bestehe. Und natürlich ist die Mutprobe immer gemessen an dem, der am männlichsten ist, also am stärksten ist. Und je derber, unmöglicher die Aufgabe gestellt wird, umso größer war die Anspannung bei allen. Und umso schlechter hast du dich gefühlt, wenn du gewusst hast, das schaffe ich sowieso nicht. Und du bist halt automatisch in so einem Ellenbogen-Ding drin, musst dich halt durchsetzen, musst halt zeigen, dass du auch ein echter Mann bist. Und klar, das kann ja nur schief gehen. Also,
genau.
Wenn das.
Und das ist halt, das ist eigentlich die ganze These mit dem, warum alle Männer Hochstapler sind, weil dieses Rollenspiel und dieses Männlichsein halt was ist, was bei super vielen auch einfach unbewusst abläuft. Aber was im Prinzip eine konstante Hochstapelei ist.
Ja, ja, so, auf jeden Fall.
Immer so ein bisschen mehr. John Wayne und der Marlboro-Mann und weiß nicht, halt so irgendwie so männliche Statussymbole. Die sind ja oft auch kostümiert, das ist ja auch auffällig, ne? Also so männliche Rollenbilder, so Soldaten oder Fußballer oder Bauarbeiter, Piloten, also mindestens ein Anzug, ne? Oder ein Kittel, ein Arztkittel oder eine Richterrobe. Aber männliche Rollenbilder sind ganz oft kostümiert.
Ist richtig.
Weibliche Rollenbilder haben dafür dann oft gar nichts an. Das ist, ne? Es ist jetzt nicht so, als wäre es grundlegend unterschiedlich, wie diese Mechanismen der Rollenklischees, wie die funktionieren und warum die so schädlich sind. Aber es ist halt anders bei Männern, ne?
Ja, ich meine, dadurch wird es halt auch so ein bisschen vorhersehbar, weil es immer um Wirkung geht. Also es ist, ich habe mal nachgeguckt bei Wikipedia zum Thema Hochstapler, weil ich mich gefragt habe, Hoch und Stapeln, woher kommt das? Und eigentlich kommt der Begriff, bedeutet er Bettler. In einem Buch von 1851, also im Begriff gibt es schon wirklich lang, wird der Hochstapler definiert als gefährlicher Bettler, der mit falschen Attesten über erlebte Unglücksfälle und indem er gewöhnlich adlige Namen und Titel sich beilegt, ja, oder vorzüglich die höheren Stände brandschatzt. Ja. Letzten Endes ist jemand, der hochstapelt, ein armer Schlucker, weil er, ich meine, wir können ja andere gut belügen und
das ist ein guter
uns selber ein Stück weit auch, aber trotzdem, wenn du die ganze Zeit vorgeben musst zu sein, was du nicht bist, dann weißt du spätestens, wenn du abends alleine im Bett liegst, dass du immer noch kein Kapital hast, ja? Und das ist ja, das ist schlimm. Also ich glaube, so jemand kann machen, was er will und es kann alle Menschen beeindrucken, aber diese Menschen sind trotzdem nicht, was sie vorgeben.
Na, deswegen enttarnen sich ja viele Hochstapler letztlich doch selbst.
Hm.
Oder zumindest, ja, weil dass die sich dann praktisch so hoch gelogen haben, ist zwar eigentlich keine, das sehen die dann halt an sich als Leistung. Also denen reicht das dann halt irgendwann nicht, dass sie diese Position nun ausfüllen, mhm. Die sie sich ergaunert haben, sondern die Bestätigung, die sie dann dafür bekommen, Arzt zu sein, die bekommen sie ja eigentlich für die ganze Arbeit, die sie nicht geleistet haben und auch nicht leisten. Ihre eigene Leistung ist aber, dass sie eben genau das schaffen, dass sie darstellen können, ein Arzt zu sein, ohne all diesen, ohne 15 Semester Medizin studiert zu haben und so.
Ja.
Und irgendwann ist dann halt dieses Bedürfnis da zu sagen, ja, guckt mich an, hier, guck mal, wie toll ich das gemacht habe. Grob gesprochen. So bei vielen Hochstaplern führt das dann dazu, dass die zum einen dann davon leben, dass die ihre Geschichte erzählen. Ne? Also das dass es so ein großes kulturelles Phänomen ist, die Hochstapler, dass wir so viele Filme und Bücher darüber haben, liegt ja ganz einfach daran, dass diese Hochstapler ihre Geschichten irgendwann erzählen. Und zwar dieser Felix Krull von Thomas Mann, für den gibt es ja auch ein reales Vorbild. Und zwar war das so ein kleiner, also in rumänischer, ja, wie soll man sagen, es war ein Sohn von einem kleinen Soldaten. Also der ist irgendwann aus der Armee desertiert und ist dann hat dann vorgegeben, ein Adliger zu sein, hat eine deutsche Gräfin geheiratet. Das direkte Vorbild für den Felix Krull. Und der Prozess gegen ihn damals in Berlin, 1900 irgendwas, 4 oder 5, das war damals auch ein riesen Medienereignis. Und dieser Hochstapler selbst, der hat dann ein Buch, der hat dann seine Memoiren veröffentlicht und das war für ihn finanziell ein Riesenerfolg. Aber nicht, weil die so gut geschrieben waren und sich so oft verkauft haben, sondern weil er sich hat bezahlen lassen von denen, weil er sich dafür bezahlen lassen hat, bestimmte Geschichten rauszulassen. Also von Adligen, die er getroffen hat und die mit ihm eine gute Zeit hatten und jetzt nicht wollten, dass es in dem Buch landet. Aber dann gibt es den realen Fall von dem Gerd Postel, der eigentlich ein Briefträger aus Bremen und der hat irgendwann eine psychiatrische Klinik bei Leipzig geleitet. Und der hat später Bücher darüber geschrieben, dass die Psychologie ja eigentlich nur so ein Pseudofach ist und also dass selbst er als Briefträger da eine Klinik leiten konnte, ist ja der ultimative Beweis dafür. Also oft auch über Börse haben wir noch gar nicht geredet, so Börsenspekulanten, die oft eigentlich mit Betrug Millionen verdienen, irgendwann fliegen die auf und dann tauchen die irgendwie in einem ARD-Spezial auf und erzählen, wie verlogen die Branche ist und sie sind ja der Beweis dafür. Sie machen das jetzt, ne? Sie sind die Rebellen, die das jetzt der Öffentlichkeit offenbaren. So.
Ich frage mich bei diesem ganzen Thema, weil du das ja immer wieder auf Männlichkeit beziehst und das ja auch dann das Ziel ist, ist, wie können wir Männer, ich sage jetzt einfach wir Männer, weil ich auch einer bin, wie können wir damit konstruktiv umgehen, dass wir diese Rollenzuschreibungen zum einen nicht akzeptieren, zum anderen auch die Projektionsfläche nicht sein wollen. Also das gehört ja auch dazu, dass Menschen an uns gewisse Erwartungen haben. Oft sind es auch andere Männer, die sagen, sei doch mal ein Mann, also die das dann auch auf uns projizieren. Was denkst du, wie kommen wir denn da raus aus dieser Nummer?
Ja, also es gibt bestimmt eine, ja, also meine einfache Antwort wäre jetzt, glaube ich, es würde auf jeden Fall schon mal gut tun, wenn man sich selber fragt, wenn man es irgendwie schafft, mit sich selber mal zu klären, was von dem, wie man sich verhält, macht man eigentlich für sich und was davon macht man für andere. Also,
ja.
Wenn ich, und das ist gar nicht so leicht, wie es klingt, weil, ich meine, das sind ja einfach Verhaltensmuster, die uns schon prägen zu einer Zeit, wo wir uns noch gar nicht dagegen wehren können. Ne? Also wie, was männlich ist und was männliches Verhalten ist, wird einem ja von Geburt an direkt oder indirekt beigebracht. Aber ja, wenn man irgendwann erwachsen wird, vielleicht auch mal eine Beziehung mit einem anderen erwachsenen Mensch vom anderen Geschlecht hat, das anders auf die Welt blickt, dann glaube, es kann schon mal helfen, vielleicht ab und zu mal denen einfach zu glauben oder mal zu mal einfach so an ein Gespräch ranzugehen und zu denken, okay, ich werde jetzt kritisiert, nicht weil derjenige mich hasst, sondern eigentlich, weil er mich liebt oder so. Oder, ja, das wäre jetzt so die einfache und eigentlich doch komplizierte Antwort. Und, ja, was vielleicht noch einfacher wäre, wenn ich jetzt ausgehe mit Leuten, wir gehen irgendwie was trinken und wirklich ein 30-jähriger Mann findet es notwendig, mit mir über den Druck auf meiner Blase zu reden, weiß nicht, dann, also entweder erstens, dann mache ich mich halt lustig über den oder so, oder gehe halt nicht mehr mit denen aus, solche Sachen, also.
Ja, ich glaube, das sind die zwei Ebenen, die du ansprichst. Das eine ist, mit mir selber ausmachen, wie stehe ich dazu? Und das andere ist dann mit anderen ausmachen, wie ich dazu stehe.
Ja.
Ich glaube, beides ist nicht leicht. Also vor allem, du sagst ja, viele Erwartungen und Rollenzuschreibungen werden uns in die Wiege gelegt und die laufen unterbewusst. Und ich glaube, die Kunst dabei ist, das zu sehen. Und das können besser Menschen, die uns sehen, weil wir halt, wir sind halt wir, das ist halt, das ist tief in uns drin. Und ich glaube, es gut ist, was du sagst, mit, wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich dann genau hinhöre und vor allem, glaube ich, hilft es auch, mir darüber klar zu werden, jetzt werde nicht ich kritisiert, sondern vielleicht auch die Rolle, die ich spiele. Ja, also die geht gar nicht um mich persönlich, sondern es geht darum, dass ich eine Rolle angenommen habe. Will ich die überhaupt? Also muss ich das dann die ganze Zeit machen? Und das ist, glaube ich, auch gut, auch von der Position hinzuhören, dass die andere Person mehr sieht als ich, was ja wieder für einige Männer sehr schwer ist, ja, das zuzugeben, dass
also,
sie
ich find,
nicht die Welt verstanden haben.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil wir reden, oder der Grund, warum ich jetzt in letzter Zeit so viel über Männlichkeit nachdenke und rede, ist, sag ich mal, neben irgendwie so persönlichen Gründen, also Bereichen, wo das irgendwie Einfluss aufs Privatleben hat, also das tatsächlich auch Vorteile einfach hat, über diese Dinge nachzudenken, für dich persönlich, privat. Aber wenn wir jetzt in Zusammenhang mit Rechtspopulismus, mit Rechtsextremismus und auch mit Donald Trump zum Beispiel, in all diesen Milieus ist das Thema Männlichkeit ein ganz großes Ding. Das ist eigentlich eins der größten Pfründe, die haben, dass die klassische Männlichkeit so abfeiern. Das ist für viele Leute attraktiv, ist für viele Männer so attraktiv, weil die wissen, die Welt ist komplizierter, aber hier lässt mich mal noch jemand in diesen einfachen Schwarz-Weiß denken, ich bin ein Mann, die Frau hat's Essen zu machen, mich da einfach drin lassen. Also da geht es gar nicht so wirklich um da geht es nicht um Geschlecht, da geht es einfach um das Recht auf eine einfache Weltsicht. Und das ist verlockend, weil das in sich logisch ist und weil das auch was Schönes, Beruhigendes hat. Und das ist so eine Kritik, die ich auch am Feminismus habe, dass naja, man muss das einfach einsehen, dass klar, die Welt ist komplizierter, als wir das gerne hätten oder so. Aber für viele Leute ist es einfach, naja, eine Grundbedingung, um überhaupt klarzukommen, so mit dem ganzen Kram, Arbeit, Familie, Alltag und so. Und in jedem Bereich, wo man reinguckt, selbst in so basale Sachen wie Mann und Frau, was ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau? Und Mann und Frau sind unterschiedlich. Und denkst, den einen Tag denkst du noch, das ist das Normalste von der Welt. Und dann kommt so ein Feminist dahergelaufen und erzählt dir, ist gar nicht so. Es gibt Mann und Frau, aber männlich und weiblich, ist völlig unklar, was das ist. Dass da Leute drauf reagieren, indem sie sagen, meine Welt bleibt so, wie sie ist. Das ist ein nachvollziehbarer Reflex. Ja. Würde ich hoffentlich nicht das letzte Wort von diesem Podcast. Nee. Ich finde das nicht gut. Ich sage nur, ich finde es nachvollziehbar. Also
ja.
Ich glaube, dass wir mehr über Männlichkeit reden, ist tatsächlich ein Ausdruck dessen, dass wir viel mehr über Gleichberechtigung nachdenken, dass viel mehr an Gleichberechtigung tatsächlich auch umgesetzt wird, dass wir über solche Sachen wie genderneutrale Erziehung reden. Ich meine, in anderen Ländern ist es auch schon irgendwie gesetzlich geregelt, dass man wenigstens im Kindergarten die Leute mal noch in Ruhe lässt, so. Sie sich nicht mit ein oder zwei Jahren schon entscheiden müssen zwischen Blau und Pink oder so. Ich sehe darin eigentlich weniger einen Ausdruck der Krise, obwohl wir dadurch viele Probleme haben, das Neue, sondern eher, das ist halt das laute Seufzen dieses eigentlich guten sozialen Prozesses, der jetzt stattfindet.
Also das letzte Wort habe in dem Podcast meistens ich, und ich werde das letzte Wort aber nicht nutzen, um jetzt meine Meinung hier rauszulassen, sondern deine. Du hast angefangen
über Feminismus. Ist eine prinzipiell andere Meinung?
Nee. Naja, gut, ich glaube, es ist unmöglich, immer dieselbe Meinung zu haben, und das muss auch gar nicht sein. Aber was ich gut finde, ist deine Perspektive auf das Thema Geschlechter und auf das Thema Feminismus und auf das Thema Männlichkeit, weil das eben dein Thema geworden ist und weil du auf Krautreporter da immer wieder drüber geschrieben hast. Und ich möchte jetzt auch keine Meinung voranstellen, sondern die Sache, nämlich ich möchte unseren Lesern und unseren Zuhörern empfehlen, guckt mal auf Krautreporter rein, das hier ist der Podcast, der ist frei für euch alle zugänglich. Allerdings finanziert sich Krautreporter ja nicht durch den Podcast, sondern Krautreporter ist ein Magazin, das ohne Werbung auskommt. Klammer auf, ich darf Werbung machen, und zwar heute und hier für Krautreporter. Wir sind ein unabhängiges Magazin, weil wir uns durch Mitglieder finanzieren, die sagen, mir ist es wert, dass es Krautreporter gibt. Und Mitglieder haben die Möglichkeit, alle Artikel ohne Paywall zu lesen. Ja, wir haben eine Paywall. Unter dieser Paywall liegen die Artikel in Gänze und man kann kommentieren. Und die Kommentarkultur auf Krautreporter ist meines Erachtens sehr respektvoll. Wir haben noch keinen einzigen Kommentar gelöscht. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach mal die anderen Artikel von Christian nahelegen, der jetzt nicht den ersten Artikel geschrieben hat, über Hochstapler und Männer, sondern der sich schon länger damit beschäftigt. Christian, wirst du dieses Thema in Zukunft weiter verfolgen auf Krautreporter?
Ja, also ich denke schon. Also ist ja, es gibt immer noch ständig Dinge, die passieren mir als Mann und die mich darüber nachdenken lassen, was das eigentlich genau bedeutet, Mann zu sein. Ja. Und ehrlich gesagt, das Hochstapler zu sein, ich meine, wir arbeiten beide in einer Branche, die auch zum Beispiel extrem anfällig für Hochstapler ist.
Hm? Mhm. In welcher Art und Weise meinst du das?
Journalismus ist so eine der Branchen, wo man, sag ich mal, die Leiter sehr, sehr schnell hochklettern kann und wo viel davon, vom beruflichen Erfolg, davon abhängt, wie gut so das Auftreten ist.
Das stimmt.
Und was gutes Auftreten ist, entscheiden in diesem Fall oft immer noch, naja, Männer, die relativ klassischen Rollenbildern verhaftet sind.
Mhm. Ja. Ich glaube auch, eine Form des Hochstapelns ist, ist dieses Clickbaiting. Das ist für mich ein Hochstapeln. Also quasi, wenn ein Artikel überverkauft wird und die Headline viral geht und dann klickst du drauf und merkst du, während du den Artikel liest, dass er nicht halten kann, was er verspricht. Aber du bist denen halt in die Gefalle gerannt, ne? Du liest es ja auch. Und das ist so das, was ich sehe, warum die Branche anfällig ist fürs Hochstapeln. Deswegen können wir uns auf die eigene Nase, schreiben macht man nicht, glaube ich, aber wir können sie ja uns immer wieder auch vor Augen halten bei Krautreporter, ist, dass wir das halt nicht machen und dass wir auch das Versprechen, das wir geben wollen, auch halten wollen. Ich glaube, das ist ein guter Weg.
Ja. Wir haben ja tatsächlich auch darüber gesprochen, ob die Überschrift nicht irgendwie überverkauft ist oder manchmal übertreibt oder vielleicht sogar ein bisschen populistisch ist. Es gab auch einen Kommentar in die Richtung von Lesern, aber ich glaube, wenn man das Interview gelesen hat, dann wird klar, dass es eigentlich keine Übertreibung ist. Also, dass es schon Grund hat, warum die so steht.
Ja. Gut. Dann, wir haben jetzt bald eine Stunde aufgenommen, viel gesprochen. Vielen Dank, Christian, für das gute und lehrreiche Gespräch über Männlichkeit. Und
danke, Martin, für die interessanten Fragen.
Wir hören uns wieder, ne?
Jo. Ciao.
Tschüss.